Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Herzlich willkommen, hier ist der frische Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 17. April. Und eins der Themen, um die wir uns heute kümmern, ist Covid-19 und Beatmung.
Das heißt, wir haben diese Patientin unter Überwachung und können sie begleiten und dann natürlich auch entscheiden, wann ist es jetzt notwendig, eine wirkliche sogenannte invasive Beatmung durchzuführen. Bei der wird ja ein sogenannter Tubus in die Atemwege eingeführt, der Patientin ein künstliches Koma gelegt und dann von der Maschine maschinell kontrolliert beatmet.
Das ist Michael Pfeiffer, der ist Lungenfacharzt, Intensivmediziner und er beschreibt hier gerade mal die Situation im Krankenhaus. Es gibt Diskussionen darüber, ob diese Beatmung vielleicht sogar ein Risiko ist. Da geht es um Zahlen aus den USA, aus dem Bundesstaat New York. Michael Pfeiffer sagt, das kann man nicht miteinander vergleichen. Die Lage bei uns und die Lage eben in New York. Mehr zur Beatmung und Covid-19 erfahrt ihr gleich von ihm. Und der hier, der ist sauer und enttäuscht.
Diese Arroganz, die da unten an den Tag gebracht wird, ist zum Kotzen. Und ich wünsche mir, dass die kapieren, dass sie so mit Menschen nicht umgehen können.
Ludger Görg war Anfang März in Tirol im Urlaub. Und da hat er sich wohl angesteckt mit dem Coronavirus. Und er ist überzeugt, dass er und viele andere Touristen nicht richtig informiert worden sind von den Behörden. 4.500 Tirol-Urlauber wollen sich deshalb wehren, zusammen mit österreichischen Verbraucherschützern. Alle Infos dazu in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Eine positive Bilanz vom Robert-Koch-Institut, Maskenpflicht in Sachsen und ein möglicher Durchbruch bei einem Medikament. Der Tag heute hatte in Sachen Coronavirus wieder einiges zu bieten. Und wir sortieren das Ganze jetzt mal zusammen mit Jan Bungartz aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Jan, lass uns bitte bei der guten Nachricht anfangen. Das Virus scheint beherrschbar zu sein.
So sieht es zumindest Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem RKI. Demnach ist die Ausbreitung des Coronavirus
wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden. Ich finde, eine sehr wichtige, ermutigende Zahl ist auch die, dass seit dem 12.04. täglich mehr Menschen genesen, als wir Neuinfizierte haben.
Nach RKI-Angaben gibt es inzwischen mehr als 80.000 Patienten, die sich von einer Covid-19-Krankung erholt haben, bei 134.000 Infektionsfällen insgesamt. Und das Virus scheint sich auch langsamer zu verbreiten.
Da geht es um die Reproduktionszahl, die ja jetzt wichtig ist und von der man im Moment auch immer mehr hört.
Ne? Genau, die besagt, wie viele Leute von einem Coronavirus-Infizierten neu angesteckt werden. Liegt die Reproduktionszahl zum Beispiel bei 3, werden im Schnitt 3 weitere Personen angesteckt. Das würde dann ein exponentielles Wachstum der Infizierten bedeuten, wenn man keine Gegenmaßnahmen ergreift. Und das würde die Gesundheitssysteme mit Sicherheit überlasten.
Und das möchte man nicht. Deswegen sollte der Wert natürlich kleiner auf jeden Fall sein als 3. Wo ist der denn im Moment? Wo liegt der?
Zurzeit, so schätzt es das RKI, liegt die Reproduktionszahl bei unter 1, sogar bei 0,7. Und dann steckt also nicht mehr jeder Infizierte überhaupt noch auf jeden Fall einen an. Das ist natürlich eine gute Nachricht, aber RKI-Präsident Lothar Wieler dämpft auch die Erwartungen.
Dieses Virus ist ja in unserem Land, es bleibt ja auch in unserem Land. Das heißt also, es kann ja jederzeit wieder zu Neuinfektionen kommen. Das ist ja keine Tilgung. Wir haben eine erste Welle ganz gut überstanden, denke ich.
Also gut in dem Sinne, dass das Gesundheitssystem in Deutschland nicht überlastet wurde, aber vorbei ist die Epidemie natürlich noch nicht.
Heißt auch, die Schutzmaßnahmen bleiben weiter wichtig und trotzdem gibt es im Moment richtig Zoff, welche Läden wieder aufmachen dürfen und welche nicht.
Ja, vor allem größere Geschäfte sind nicht damit einverstanden, dass sie geschlossen bleiben sollen nach der Entscheidung der Bundesregierung und dass kleinere unter 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen dürfen. Zumal es im bevölkerungsreichsten Bundesland in NRW, Nordrhein-Westfalen, auch noch eine Ausnahmeerlaubnis gibt für Möbelhäuser, die ja auch oft größer sind als 800 Quadratmeter. Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof zieht deshalb vor Gericht, um auch wieder öffnen zu dürfen.
Wie passt das denn zusammen? Also Schutzmaßnahmen auf der einen Seite und dann eben die Ladenöffnungen?
Ja, grundsätzlich ist es ja schon wichtig, dass Läden und später auch Dienstleister wieder öffnen dürfen. Aber was die Schutzmaßnahmen angeht, da gilt es dann natürlich, Wege zu finden, die einzuhalten.
Heißt Abstand halten, Masken tragen.
Ja, vielleicht auch abgezählte Kundschaft, wie schon jetzt ja in kleineren Drogerien, in Apotheken, dass da nicht so viele gleichzeitig drin sind. Und ja, in Sachen Stoff vor Mund und Nase. Als erstes Bundesland, als Ganzes, hat heute Sachsen angekündigt, dass es da eine Mundschutzpflicht geben wird. Die soll ab Montag gelten in Bussen und Bahnen, aber auch in Geschäften.
Dann hast du zum Schluss noch eine Nachricht für uns aus den USA. Da geht es um ein Corona-Medikament.
Ja, dabei geht es um Remdesivir, ein Antivirenmittel, das ursprünglich mal gegen Ebola helfen sollte, also dafür entwickelt wurde. Es wurde jetzt an Covid-19-Patienten an der Uniklinik von Chicago getestet. Und wie schon durchgesickert ist, hat es wohl geholfen. Von gut 100 Schwererkrankten, die das Medikament bekamen, erholten sich fast alle, zwei noch starben. Offiziell sind diese Studienergebnisse aber noch nicht und auch der Hersteller bremst da die Erwartungen. Auch in Deutschland laufen noch Tests dazu.
In Sachen Coronavirus hat sich heute wieder einiges getan. Wir halten euch da natürlich weiter auf dem aktuellen Stand in Deutschlandfunk Nova. Die Infos habt ihr bekommen von Jan Bungartz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und bäm! Dann kachelt denen das Ding mit 100 Stundenkilometer vor den Kopf. Umgerechnet werden das 400 Kilogramm, so richtig voll auf die 12. Die Frage, welche Konsequenzen Kopfbälle haben für Fußballer und Fußballerinnen, die gibt es ja schon länger. Es gibt Studien, die lassen vermuten, dass diese Wucht, dieser Aufprall schädlich sein könnte. Das Problem ist aber, dass es nach wie vor an Beweisen fehlt. Und das sage nicht ich, das sagt Ingo Helmich von der neurologischen Abteilung der Sporthochschule in Köln. Jetzt haben wir uns im Update nochmal angeguckt, welche Studien es eigentlich gibt und welche Schlüsse daraus die Fußballvereine ziehen. Das Ganze hat sich angesehen unsere Update-Reporterin Ilka Knigge. Ilka, was kann man denn über mögliche gesundheitliche Folgen von Kopfbällen heute schon sagen?
Also klar ist, dass sie einen Effekt haben, kurz nachdem sie gespielt wurden, beziehungsweise wenn sie aufprallen. Der Ball, der prallt ja da mit riesiger Geschwindigkeit auf den Kopf. Und wenn der besonders stark aufprallt oder sich zwei Spielerinnen im Kopfballduell dann auch noch treffen, also mit ihren Köpfen, dann kann das natürlich eine Gehirnerschütterung geben, das weiß man. Aber auch so ein in Anführungszeichen normaler Kopfball, der macht schon was mit dem Gehirn. Das sagt Ingo Helmich von der neurologischen Abteilung der Sporthochschule Köln hier im SWR-Interview.
Ähnlich wie bei einer Gehirnerschütterung passiert eine Erschütterung des Kopfes und das Gehirn liegt eben in der Flüssigkeit und wird im Prinzip hin und her geschüttelt.
Und was diese Erschütterung mit dem Gehirn macht, wenn sie auf lange Zeit immer wieder passiert oder auch während eines Spiels mehrmals sehr heftig, das versuchen verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade in unterschiedlichen Studien genauer herauszufinden. Es gibt aber auch schon Ergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen Kopfbällen und Gehirnerkrankungen zeigen könnten. Im englischen Fußball richtet man sich seit Februar schon danach.
Ah, okay, was machen die denn in England? Was sind da die Richtlinien?
Die Football Association, also die FA, das ist der höchstrangige Fußballverband Englands, der hat für Kinder im Grundschulalter ein Kopfballverbot für das Fußballtraining erteilt. Auf ihrer Seite haben die dazu so ein Empfehlungsvideo hochgestellt.
For children under 11, you should not introduce heading in your training. At under 12, if required because you are seeing more heading in the game, you can introduce it once a month with a maximum of 5 headers.
Ja, da gibt's für jede Altersgruppe dann klare Empfehlungen. Anlass für diese Richtlinie war die Untersuchung von Gesundheitsdaten von über 7000 Männern, die professionell Fußballer waren in Schottland. Deren Daten, die wurden mit Daten von vergleichbaren Nicht-Fußballspielern abgeglichen. Und dabei kam dann raus, dass die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, bei den Fußballspielern 3,45 Mal höher war als bei den anderen Männern. Und dann noch die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, die war sogar 4,4 Mal höher. Man kann aus diesen Ergebnissen aber eben nicht so direkt ableiten, dass die Kopfbälle der Grund dafür sind. Und es gibt auch keine anderen Studien, die dann einen direkten Zusammenhang beweisen könnten. Aber die FA hat eben dennoch dann dieses Verbot ausgesprochen.
Also so nach dem Motto, sicher ist sicher. Wie sind denn die Richtlinien in Deutschland?
Es gibt in Deutschland kein Kopfballverbot für das Kinder- oder Jugendtraining. Tim Meyer, das ist der Vorsitzende der medizinischen Kommission des DFB, der hat zu dieser Zeit, als England da die Veränderung bekannt gegeben hat, gesagt, ein Kopfballverbot halten wir aktuell nicht für sinnvoll. Und zwar unter anderem, weil das Kopfballtraining im Curriculum für Trainerinnen und Trainer erst ab dem 13. Lebensjahr der Spielerinnen und Spieler vorgesehen ist. Und aus der Wissenschaft gibt es eben auch keine klaren Empfehlungen, denn auch diese Studie aus England eben beweist nicht den direkten Zusammenhang.
Daran wird aber eben jetzt genauer geforscht. Wie macht man das denn? Was guckt man sich da genauer an?
Ja, unter anderem mit Hilfe von Magnetresonanztomographie, also MRT, ne? Da werden die Gehirne der Spieler genauer untersucht, aber auch zum Beispiel mit Hilfe von Befragungen der Spielerinnen und Spieler und Videoaufzeichnungen der Kopfballsituationen. Da laufen im Moment zwei relativ interessante Studien. Eine, die findet an der Ludwig-Maximilians-Universität in München statt unter der Leitung von Neurobiologin Inga Körte. Und sie und ihr Team, die begleiten 150 junge Fußballspieler über eine Saison. Und die Forschungsfragen hat Inga Körte im BR-Interview so zusammengefasst.
Wir wissen im Moment nicht, ist es die Frequenz oder die pure Anzahl der gespielten Kopfbälle oder ist es eine bestimmte Geschwindigkeit oder eine Wucht, die tatsächlich dazu führt, dass langfristige Veränderungen zu sehen sind. Und bis wir das nicht wissen, können wir auch auf Basis der Wissenschaft keine konkrete Empfehlung geben, um dieses Risiko zu minimieren.
Die zweite Studie, das ist eine gemeinsame Studie von Forschenden aus Deutschland, der Schweiz und den USA, an der 50 Profisportlerinnen und Sportler teilnehmen. Das sind U21-Spieler des Hamburger SV, des FC Basel und Spielerinnen des SC Regensburg. Und diese Studie, die wird geleitet durch den Neurologen Klaus Reinsberger. Die haben in der Saison 2017-18 schon mal erste Vortests gemacht und dieses Jahr soll die Studie dann abgeschlossen werden. Und am Ende soll die dann zum Beispiel Aufschluss darüber geben, ob durch die Kopfbälle die Kommunikation zwischen bestimmten Gehirnteilen gestört werden kann.
Was machen Kopfbälle mit den Gehirnen von Fußballerinnen und Fußballern? Diese Frage wird gerade wieder diskutiert, welche Forschungsergebnisse es schon gibt und woran gerade geforscht wird, das hat euch Ilka Knigge erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist es sinnvoll, Patienten zu beatmen, die einen schweren Verlauf haben von Covid-19? Das ist eine Debatte, die im Moment geführt wird bei Ärztinnen und Ärzten. Und das hat wohl auch etwas damit zu tun, dass es Zahlen gibt aus dem Bundesstaat New York in den USA, die vielleicht erstmal stutzig machen, denn dort sterben 80% der Menschen mit Covid-19, die beatmet werden. Ob die jetzt sterben trotz Beatmung oder wegen der Beatmung, das kann man allerdings noch nicht sagen. Und deshalb lassen wir uns das Ganze nochmal einschätzen von Michael Pfeiffer. Der ist Lungenfacharzt, Intensivmediziner und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Schönen guten Abend, Herr Pfeiffer.
Ja, guten Abend, Frau Meschkat.
Herr Pfeiffer, jetzt hatte man ja erstmal den Eindruck, dass Beatmungsgeräte das wichtigste Mittel sind, um bei schweren Verläufen von Covid-19 zu helfen. Jetzt heißt es, Beatmung kann auch ein Risiko sein. Was weiß man denn bisher darüber, wie wirksam Beatmungsgeräte sind bei Covid-19?
Die Situation stellt sich ja so dar, wenn ein Patient nicht mehr in der Lage ist, selbst eine ausreichende Funktion seiner Lunge aufrechtzuerhalten, würde er sterben, wenn wir ihn nicht unterstützen mittels Beatmung. Also ist Beatmung sinnvoll. Wir müssen aufpassen, dass wir aufgrund der hohen Sterblichkeitsdaten, die aus New York gemeldet werden und die auf Deutschland jetzt so nicht übertragbar sind, auch wegen verschiedenen anderen Situationen, daraus schließen, dass Beatmung per se die schädigende Agens ist, sondern das ist primär die Erkrankung, die so schwer verläuft.
Was ist denn das Risiko dabei? Oder wenn Sie gerade gesagt haben, man kann das jetzt nicht übertragen, also diese Zahlen aus den USA auf Deutschland. Trotzdem, was macht es so schwierig teilweise auch?
Ja, schwierig sind natürlich, dass diese Zahlen erstmal erschrecken. Aber wenn ein Patient aufgrund einer Covid-19-Erkrankung eine solche schwere, wir nennen das ja respiratorische Insuffizienz, entwickelt,
also, dass er nicht mehr richtig atmen kann.
Genau, dass er nicht, die Lunge nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Sauerstoff ins Blut zu bekommen, dann muss ich ihn unterstützen. Wenn ich das nicht mache, wie gerade eben gesagt, würde der Patient schon dann in dieser Phase sterben. Sodass wir das nicht daraus schließen dürfen. Da müssen wir bitte aufpassen. Die Situation in New York war natürlich in der Anfangsphase schon so, dass hier eine hohe Anzahl von Patienten in kürzester Zeit in die Notaufnahmen kamen und dort die Kollegen an der Grenze der Kapazitäten waren. Diese Situation haben wir Gott sei Dank in Deutschland nie in der Intensität erlebt.
Das heißt, die Menschen, die dann in Deutschland behandelt werden, beatmet werden, die kommen dann im Endeffekt zu einem, ja, ich sag jetzt einfach mal, richtigen Zeitpunkt, also nicht zu früh, nicht zu spät?
Ja, wir haben in Deutschland die Situation, dass durch die frühen Maßnahmen wir viele Patienten schon unter stationären Überwachung haben, die noch nicht so schwer krank sind. Und ein Teil der Patienten entwickelt nach den ersten Symptomen in so einem Zeitraum von 5 bis 12 Tagen dann schwerere Beschwerden und sie berichten dann über Atemnot. Dann kommt die Situation, dass man merkt, der Patient ist nicht mehr in der Lage, jetzt ausreichend seinen Sauerstoffgehalt zu erhöhen im Blut durch die eigene Tätigkeit, dann wird er unterstützt, aber in einem abgestuften Verfahren. Das heißt, wir haben diese Patientin unter Überwachung und können sie begleiten und dann natürlich auch entscheiden unter Ruhebedingungen, wann ist es jetzt notwendig, eine wirkliche sogenannte invasive Beatmung durchzuführen. Bei der wird ja ein sogenannter Tubus in die Atemwege eingeführt, der Patient in ein künstliches Koma gelegt und dann von der Maschine maschinell kontrolliert beatmet.
Ist denn die Beatmung unter Covid-19, ist das eine andere oder gibt es da Unterschiede zu einer Beatmung bei einer Lungenentzündung, sage ich jetzt mal, die eben dann durch Pneumokokken hervorgerufen wird?
Also grundsätzlich ist bei jeder schweren Einschränkung der Lunge oder bei einer schweren Schädigung die Beatmung ganz klar geregelt, auch durch gut belegte und wissenschaftlich auf guten Füßen stehenden Empfehlungen. An die halten wir uns natürlich auch in dieser Situation. Tatsächlich ist in der frühen Phase bei Covid-19 die Situation etwas anders. Und das ist ja auch der Punkt, warum wir diskutieren. Aber wir haben auch hier klar definiert, dass in der Phase, in der der Patient noch selbst in der Lage ist, die Situation zu stabilisieren, bis hin, wenn er eben sich nicht mehr stabilisieren kann, das ist ja ein Bereich, wo wir mit verschiedenen Methoden versuchen können, dem Patienten zu helfen. Und nicht alle Patienten, die eine Covid-19-Pneumonie entwickeln ja einen so schweren Schaden in der Lunge, dass sie tatsächlich beatmet werden müssen. Aber wenn dieser Zustand eintritt, dann müssen wir beatmen oder wir verlieren den Patienten.
Herr Pfeiffer, vielen Dank für Ihre Erklärung. Michael Pfeiffer ist Lungenfacharzt und Intensivmediziner und ich habe mit ihm gesprochen über Beatmung und Covid-19.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeden Morgen gibt es ja diesen Wisch zum Frühstückstisch. Wie wird das Wetter, den Witz des Tages, der Spruch des Tages, aber in keinster Weise, auch nur ansatzweise, irgendetwas über Corona.
Das ist Ludger Görg aus Montabaur in Rheinland-Pfalz. Ludger Görg war Skifahren vom 7. bis zum 13. März in Tirol. Und da hat er sich wohl angesteckt mit dem Coronavirus. Und er ist einer von 4.500 Tirol-Urlaubern, die sich angeschlossen haben bei einer Sammelaktion von einem Verbraucherschutzverein aus Österreich. Nach deren Ansicht könnte den Urlaubern nämlich möglicherweise Schadenersatz zustehen oder sie könnten sich einem möglichen Strafverfahren anschließen gegen die Behörden in Ischgl. Mehr Details dazu von Serjan Govedarica, das ist unser Nova-Korrespondent in Wien. Serjan, was werfen die Tirol-Urlauber den Behörden in Ischgl denn jetzt genau vor?
Ja, das sind schon schwere Vorwürfe, die auf dem Tisch liegen. Also, dass die Behörden in Tirol zu spät vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus gewarnt haben. Da steckt jetzt schon der Vorwurf drin, sie wussten das vorher besser. Und dass sie auch zu spät so Quarantänemaßnahmen und Ähnliches ergriffen haben. Und dass sich daraus Tirol und halt insbesondere der Ort Ischgl zu einem Hotspot entwickelt hat und das Virus in ganz Europa verbreitet hat.
Jetzt gibt es also diese Sammelaktion von einem Verbraucherschutzverein aus Österreich, wo sich eben diese Urlauber jetzt erstmal anschließen können. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass die da in irgendeiner Richtung erfolgreich sein werden?
Das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es könnte zum Beispiel zu einem Strafverfahren kommen und dann könnten sich diese Menschen dem Strafverfahren anschließen. Aber wie das ausgeht, kann natürlich jetzt niemand sagen. Es gibt auch die Möglichkeit von Privatklagen. Auch das wird geprüft. Und es gibt auch eine dritte Möglichkeit, die immer im Raum steht, dass man sich irgendwie außergerichtlich einigt, dass es so eine Art runden Tisch gibt und dass dann pauschale Entschädigungszahlungen zum Beispiel beschlossen werden. Das ist zu diesem Zeitpunkt aber super schwer zu sagen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck, bei der dieser Fall liegt, sagt jetzt, okay, wir haben jetzt mehrere Menschen, die sich gemeldet haben und die sagen, ich bin in Ischgl gewesen, keiner hat mich informiert und ich bin krank geworden. Das reicht uns nicht, wir brauchen Zeugen, die bezeugen können, dass zum Beispiel jemand irgendwo in einer Bar gearbeitet hat, obwohl er nachweislich Corona-positiv war. Und diese Zeugen gibt es im Moment noch nicht, zumindest ist es uns nicht bekannt.
Wie haben denn die Behörden in Ischgl überhaupt jetzt auf diese Vorwürfe reagiert? Wie verhalten die sich dazu?
Ja, wir können uns da so ein bisschen steigern. Also ich habe jetzt mit mehreren Menschen gesprochen. Es fängt ja in der Après-Ski-Bar Kitzloch an, die jetzt irgendwie in Europa jeder kennt. Ich habe mit dem Wirt dieser Bar gesprochen und er sagt, ich habe mich eigentlich genauso verhalten, wie die Behörden mir das aufgetragen
haben. Das muss man jetzt vielleicht noch mal kurz dazu sagen, Sercan. Also das ist ja die Bar, von der man jetzt ausgeht, dass da eigentlich alles angefangen hat, weil da hat angeblich ein Barkeeper gearbeitet, der das Virus schon in sich hatte.
Das ist auch so. Dieser Barkeeper hat dort gearbeitet und das ist auch der erste offiziell bestätigte Fall in Ischgl am 7. März. Dann wurde diese Bar aber erst am 9. März geschlossen. Das ist schon mal eine Frage, warum hat es da 2 Tage gedauert? Der Wirt sagt jetzt, die Behörden haben ihm die Auflage gegeben, erstmal die Bar zu desinfizieren und alle Menschen, die mit diesem Barkeeper in Kontakt hatten, aus dem Dienst zu nehmen. Dann hat er 2 Tage noch den Laden offen gehabt und erst als klar wurde, dass alle Kellner sich angesteckt hatten, also nicht nur einer, wurde diese Bar von den Behörden geschlossen. Da sagt der Wirt, ich habe mich so verhalten, wie die Behörden mir das gesagt haben. Der Bürgermeister von Ischgl sagt, wir wussten nie mehr als die Gäste, die hier waren. Und wir haben uns auch so verhalten, wie die Landesbehörden es gesagt haben. Die Landesbehörden wiederum sagen seit Wochen schon, wir haben immer so gehandelt, wie uns Informationen vorlagen. Also wir haben alles richtig gemacht. Und wenn man dann in Wien fragt, also der sozusagen ganz übergeordneten Stelle, dann heißt es da, wir können nicht ausschließen, dass Fehler gemacht wurden. Wir möchten das aufklären, aber erst nachdem die Krise vorbei ist. Und das ist etwas, was viele Betroffene, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, sehr ärgert, weil es irgendwie im Moment keiner gewesen sein will.
Es will keiner gewesen sein. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es tatsächlich auch schwierig, wirklich jetzt zu gucken oder zu überprüfen, wer wusste denn jetzt tatsächlich zu welchem Zeitpunkt schon irgendwas oder hat man da jetzt schon mehr Klarheit? Kann man das mittlerweile besser aufklären?
Es gibt keine Klarheit, aber es gibt Anhaltspunkte. Wir hatten in Tirol, in der Stadt Innsbruck, am 25. Februar bereits einen Fall in einem Hotel. Da ist aufgefallen, dass eine aus Italien stammende Mitarbeiterin Corona-positiv war. Und da haben die Behörden sofort reagiert. Dieses Hotel wurde hermetisch abgeriegelt, alle Menschen wurden durchgetestet. Und das ist zum Beispiel ein Hinweis in die Richtung, dass die Tiroler Behörden schon wussten, dass dieses Virus gefährlich ist, dass sich das sehr schnell verbreiten kann und wie man auch reagieren muss. Das haben sie aber in den Tourismusgebieten, und das ist jetzt der Vorwurf auch der Verbraucherschützer, eben nicht getan. Und das ist zum Beispiel eine offene Frage, die in die Richtung zumindest deutet, dass man da in den Touristengebieten ein bisschen schneller hätte handeln können.
Sercan Govedareca, unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Wien, über 4.500 Tirol-Urlauber, die sich angeschlossen haben, bei einer Sammelaktion von einem Verbraucherschutzverein aus Österreich. Es geht darum, was wussten die Behörden in Tirol über das Coronavirus und wie gut haben sie die Urlauber darüber informiert?
Deutschlandfunk Nova Update.
Vor ein paar Wochen hat es ja richtig Alarm gegeben aus der Landwirtschaft. 300.000 Erntehelfer haben da gefehlt. Sonst kommen ja immer sehr viele Saisonarbeitskräfte nach Deutschland. Aber wegen Corona war das mit dem Arbeiten im Ausland plötzlich nicht so einfach. Jetzt brauchte man aber hier dringend Leute, denn unsere Landwirtschaft ist ja eben abhängig von den Saisonarbeitern. Allein für die Spargelernte, die hatte am Fokus gestanden. Und daraufhin haben sich dann eben zahlreiche Freiwillige gemeldet, zum Beispiel Studierende, die helfen und sich etwas dazu verdienen konnten. Und inzwischen dürfen durch Sonderregelungen auch einige Saisonarbeiterkräfte wieder hierher nach Deutschland kommen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Niklas Potthoff, sind denn jetzt genug Leute da?
Ja, zumindest schon mal viel mehr. Also Anfang April wurde ja entschieden, dass doch noch so insgesamt rund 80.000 ausländische Erntehelfer nach Deutschland kommen dürfen, um die Landwirte zu unterstützen unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Die müssen dann hier auch 14 Tage in Quarantäne arbeiten, also nur Kontakt miteinander haben und nicht mit den anderen Helfern, die es zusätzlich auch noch gibt.
Das heißt, die gibt es auch noch? Es haben sich ja viele gemeldet, die werden trotzdem gebraucht?
Ja, also es arbeiten auf jeden Fall viele von ihnen wirklich bei den Landwirten und helfen dabei auch richtig. Das sagt zumindest Udo Hämmerling, stellvertretender Generalsekretär des Bauernverbands.
Also die Lage hat sich ein Stück weit normalisiert, weil eben von beiden Seiten her jetzt Hilfe kommt. Sowohl die ausländischen Erntehelfer dürfen wieder hereinkommen, als auch inländisch haben sich viele jetzt mit Landwirten kurzgeschlossen und sind auf den Betrieben.
Auf der Plattform daslandhilft.de, die von der landwirtschaftlichen Vereinigung Maschinenring zusammen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geschaffen wurde und eben Helfer und Landwirte zusammenbringen soll, da haben sich allein schon rund 58.000 Helfer und über 1.200 Landwirte registriert. Maschinenring hat stichprobenmäßig bei den Landwirten nachgefragt, wie jetzt so ein paar Wochen später noch der Bedarf ist. Und viele Landwirte haben tatsächlich angegeben, dass sie ihren Bedarf jetzt auch decken konnten.
Können die denn auch dann bei der Spargelernte helfen? Also da hat man ja öfter gehört, schwierig ohne Erfahrung mit dem Spargelstechen, das muss man richtig lernen, das geht auch nicht von heute auf morgen.
Ja, ich meine, vielleicht stechen sie dann nicht den Spargel, sondern waschen ihn oder erfüllen andere Aufgaben, da kann man andere Sachen machen, aber zumindest einige packen auch wirklich richtig mit an, wie Leo aus Brandenburg. Also der sollte jetzt eigentlich in Costa Rica sein für sein Auslandssemester, das musste er nach 2 Monaten abbrechen und ist dann hier zum Spargelstecher geworden. Und dabei kriegt er den Mindestlohn mit der Möglichkeit, sich was extra zu verdienen, wobei er da auch gemerkt hat, wie knapp die Bauern da echt kalkulieren müssen.
Wenn man innerhalb von einer Stunde mehr als 13 Kilogramm Spargel sticht oder stechen kann, dann wird auf den Stundenlohn pro mehr gestochenes Kilo 70 Cent draufgerechnet. Dann haben wir das mal aus Jux runtergerechnet und das ergibt schon Sinn. Also man muss schon mindestens 13 Kilo stechen, um überhaupt den Mindestlohn wert zu sein bei diesem Kilopreis.
Ja, heißt, für die Bauern ist es auch wichtig, dass die Helfer wirklich helfen und diese 13 Kilo stechen, sonst verlieren sie schnell Geld. Seit so rund 1,5 Wochen macht Leo das. Am Anfang waren es um die 100 Helfer, die da freiwillig gekommen sind. Viele davon sind nicht mehr da, also das ist echt nichts für jeden. Er hat auf jeden Fall eine Sache gelernt.
Aber ich hatte keine Ahnung, dass hinter jeder einzelnen Spargelstange eine Person steckt, die die Spargelstange ausbuddelt, anpackt und dann mit dem Messer unten absticht. Jede einzelne.
Ja, und das ohne Feiertagszuschläge, gern mal 9 Stunden pro Tag in der knallenden Sonne.
Also arbeitet jetzt im Endeffekt ja so ein Mix aus erfahrenen Saisonarbeitern und freiwilligen Helfern auf den Feldern überall in Deutschland.
Ja, genau. Also auch da, wo Leo aushilft, sind jetzt rumänische Saisonarbeiter dazugekommen. Und er meint, da merkt man schnell, was die den Neulingen halt voraus haben. Da geht es dann weniger um das Spargelstechen, sondern das beginnt schon, wenn die Plane abziehen, unter denen der Spargel wächst.
Wir decken alles schön auf und auch wenn da auf 50 Metern 3 Stangen stehen, stechen wir die 3 Stangen, decken alles auf, decken alles wieder zu. Die rumänischen Mitarbeiter, die Kollegen, die sind auf jeden Fall routinierter. Die gucken auch unter die Plane und sagen, okay, da stehen jetzt 3 Spargelstangen auf 50 Meter, die decke ich gar nicht besonders weit auf, so, da gehe ich gleich weiter.
Ja, die machen das dann zum Beispiel am nächsten Tag, wenn in den Abschnitten mehr Spargel ist. Also die sind wesentlich effizienter.
Okay, also halten wir fest, die Spargelernte scheint gesichert. Mhm. Aber wie sieht es denn für die Landwirtschaft so das restliche Jahr über aus? Also hat sich die Situation auch entspannt?
Es scheint so, ja. Also diese 300.000 benötigten Arbeitskräfte, die sind ja aufs Jahr gerechnet. Und Udo Hämmerling vom Bauernverband sagt, die Situation habe sich jetzt schon geändert und scheint kontrollierbar, wenn es so bleibt wie jetzt.
Also die Not war deswegen groß, weil halt die Ernte anstand bzw. die Saat gepflanzt werden musste. Deswegen war die Not zu Anfang so groß. Wenn wir nach vorne hin jetzt in den kommenden Monaten ein berechenbares Verfahren haben, wie Arbeitskräfte nach Deutschland kommen können und wie auch einheimische Hilfskräfte zusätzlich hier helfen können, dann kriegen wir dieses Jahr auch gut über die Runden.
Ja, wäre zum Beispiel wichtig im Herbst, wenn die Obsternte ansteht. Da wird das ganz entscheidend.
Spargelernte also gerettet dank vieler Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland und auch vieler Studierender, die sich eben gemeldet haben. Es sieht in Sachen Ernte wieder besser aus. Alle Infos dazu von Niklas Potthoff.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Corona wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und das hier auch. Der Atommüll aus dem Atommülllager Asse bei Remlingen. Seit den 70er Jahren lagern im ehemaligen Bergwerk Asse schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Und man weiß eben auch, dieses Lager ist nicht mehr dicht. Da läuft Wasser rein und das ist in Anbetracht dieser Fracht, nenne ich es jetzt mal, natürlich überhaupt nicht gut. Heute ist ein Rückholplan vorgestellt worden von der Bundesgesellschaft für Endlagerung wegen Corona per Videoschalte. Und unser Korrespondent Alexander Budde hat sich diese Präsentation angesehen. Alexander, wie sollen diese atomaren Abfälle denn jetzt zurückgeholt werden? Was ist der Plan?
Ja, also einige wuchtige Meilensteine, die liegen auf dem Weg, so viel steht fest. Und die muss die Betreiberin BGE nun konsequent angehen, wenn es mit der Bergung noch gelingen soll. Der erste Meilenstein, und das ist zugleich die Voraussetzung für alles Weitere, ist, ob es gelingen möge, ein neues sogenanntes Rückholbergwerk zu bauen und mit dem alten zu verbinden. Das muss in 8 Jahren spätestens laufen, sonst ist der Zeitplan insgesamt nicht zu halten. Hintergrund, die beiden bestehenden Schächte sind alt und marode, da kann man nichts hochhiefen. Also muss ein neuer Schacht her und für den wird im Osten dieses bestehenden Bergwerks gerade ein Standort erkundet. Darf man auch nicht falsch wohin setzen, sonst droht nämlich der auch abzusaufen und er darf auch das alte Bergwerk nicht ins Wackeln bringen. Tja, und parallel wird geschuftet, um der Asse Zeit zu kaufen. Hohlräume werden verfüllt, hydraulische Barrieren werden gebaut, um das Grubenwasser um die Kammern mit dem Atommüll herumzuleiten.
Was weiß man denn eigentlich über diese Kammern mit dem Atommüll? Also wie schwer wird das, den da rauszubekommen?
Ja, 13 Kammern gibt es, nur zwei, die kennt man etwas besser. Man konnte die anbohren und mit Kameras hineinspähen. Und mit denen beiden soll es auch losgehen. Ferngesteuerte Greifroboter sollen die Fässer dann da heraushiefen. Nach unten, noch unten unter Tage werden sie neu verpackt und durch meterdicke Schleusen geht es dann hoch an die Oberfläche. Bei diesen zwei Kammern zumindest scheint der Zustand günstig, aber die allermeisten liegen in 750 Metern Tiefe und da wird ziemliches Neuland betreten, wie die BGE einräumt. Ja, und dieses Umpacken und Ausmessen, das wird ewig brauchen. Und oben geht es dann weiter, da werden die Abfälle konditioniert, also durch zum Beispiel Trocknen und Pressen in einen sicheren Zustand verwandelt, um sie überhaupt dann zwischenlagern zu können.
Jetzt gibt es ja ein Beschleunigungsgesetz, das ist schon von 2013 und das verpflichtet ja eigentlich alle Beteiligten, dass diese Fässer eben zügig, also schnell zurückgeholt werden. Wurde denn da was Neues verkündet, was jetzt diesen Zeitplan angeht? Also Kosten wären ja auch nicht ganz uninteressant, ne?
Nee, nicht wirklich. Wenig Überraschendes, also diese Bergung der Fässer soll 2033 beginnen, so viel steht fest und 3,5 Milliarden Euro wahrscheinlich Kosten nach oben offen. Die rechtlichen Hürden sind übrigens noch viel größer als die technischen. Die Asse unterliegt nämlich Atomrecht. Da gibt es einen regelrechten Papierkrieg, wenn man eine Tunnelwand anbohren will. Gleichwohl lobt aber Niedersachsens Umweltminister Lies, dass mit der Initiative der BGE jetzt endlich Bewegung in die Sache kommt.
Dieser Gesamtplan eröffnet uns die Chance, alle Bausteine, alle einzelnen Verfahren, alle Genehmigungsverfahren, sowohl die, die nacheinander ablaufen können, wie auch die, die man parallel bearbeiten kann, komplett aufzunehmen. Und an jeder Stelle, zu jeder Zeit kann man sagen, wie weit sind wir eigentlich?
Soweit Lies.
Großer Streitpunkt ist ja wahrscheinlich das Zwischenlager. Also das wird ja spätestens dann gebraucht, wenn diese Abfälle erstmal oben sind. Was sagen denn die Bürgerinitiativen, die Umweltverbände? Ich meine, die fordern seit Jahrzehnten, dass die Asse eben geräumt wird. Was sagen die denn jetzt zu diesem, Masterplan?
Ja, die halten den Zeitplan für viel zu lang und fordern Beschleunigung. Nichts weise aber leider darauf hin, das sei kein Generalplan, eher eine Problembeschreibung. Da bleibt ganz vieles im Wagen und ungefähr bekannte Studien werden da wieder aufgekaut. Beklagt zum Beispiel Heike Wiegel von der atomkritischen Initiative Aufpassen, sie wohnt gleich neben der Asse. Strahlenphilosophisch gibt es für die BGE viele Gründe, dieses Zwischenlager unmittelbar neben dem Bergwerk anzulegen. Man sagt, auch durch Transporte seien Mitarbeiter und Bevölkerung viel mehr gefährdet, als das direkt dort anzulegen. Aber daran scheiden sich die Geister. Heike Wiegel sagt, die günstigste Variante, die die BGE verkauft, sieht nur einen Abstand von 1000 Metern zu den nächsten Häusern vor.
Das ist nicht fair. Die ganzen Orte hier, die haben schon dermaßen viel ertragen. Und insofern erwarte ich einen fairen Standortvergleich. Wir wissen, dass bei einem Störfall die Belastungen erst ab 4 Kilometer deutlich abnehmen.
Ja, aber auf die Solidarität der anderen setzen, wir werden sehen. Das Misstrauen sitzt jedenfalls abgrundtief, zumal auch noch niemand weiß, wohin der Müll aus der Asse dann mal gehen soll. Die Initiativen in der Region fürchten, dass die Verantwortlichen weiter auf Zeit spielen. Also die Mahnwachen und Proteste hier an der Asse, die werden wohl weitergehen.
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat heute einen Rückholplan vorgestellt für das Atommülllager Asse. Was dieser Plan vorsieht, welche Kritik es daran gibt, Alexander Budde hat es zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.